ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Willkommen zu ZIP FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Am Mikrofon begrüßt euch Kathi Nicke und das sind die Themen der kommenden halben Stunde. Landwirtschaftspolitik, Sie haben es satt. Ein breites Bündnis bereitet Proteste vor. Public Eye Award über einen Preis, der nie abgeholt wird. Antisemitismus, verschriftlichte Zeugnisse Deutscher an den Zentralrat der Juden. Und Spanien, die PP lanciert reaktionäres Abtreibungsrecht. Zu unserem ersten Beitrag: Landwirtschaftspolitik, Sie haben es satt. Das Bündnis Wir haben Agrarindustrie satt organisiert seit 2011 jeden Januar eine Demonstration rund um das Thema Landwirtschaft in Berlin. Der Zeitpunkt orientiert sich am landwirtschaftlichen Zyklus, denn in der kalten Jahreszeit gibt es für die meisten Landwirte weniger zu tun. Im Vorfeld der Demonstrationen am 18. Januar unterhielt sich Radio Dreieckland mit dem Pressesprecher der Kampagne, Jochen Fritz.
Ein Thema ist natürlich auch das bereits in Verhandlungen befindende Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, das TTIP. In Ihrer letzten Pressemitteilung erwähnen Sie, dass dieses Freihandelsabkommen sehr große Auswirkungen auf die Verbraucher und die Landwirtschaft haben wird. Können Sie diese Auswirkungen vielleicht kurz zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer? Was wird da konkret gerade verhandelt?
Wird hier zwar hinter Türen verhandelt, aber uns ist schon recht klar, dass hier durch die Hintertür Gentechnik nach Europa kommen kann, dass Hühnchen, die mit Chlor behandelt werden, hier verkauft werden. In den USA werden die Rinder mit Hormonen behandelt. Auch dieses Fleisch soll seinen Weg nach Europa finden. Das sind bisher Verbraucherschutzmaßnahmen, die wir in Europa hart erkämpft haben. Und die könnten durch diese Hintertürverhandlungen einfach runterkippen, weil einfach die Standards angepasst werden sollen. Das heißt, der niedrigste Standard, das ist der USA, würde dann als Grundlage gelten und alle diese Produkte könnten ihren Weg nach Europa finden.
Zum einen können diese Produkte dann eben nach Europa kommen, aber ein weiterer Punkt ist ja die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Also in Europa kennt man ja dieses Button, das auf vielen Milchprodukten noch ist, also ohne Gentechnik. In den USA ist das nicht erlaubt. Man kann eigentlich diese Produkte nicht Gentechnik kennzeichnen oder eben frei von Gentechnik. Wie würde das zum Beispiel, also die Verbraucherinformation, sich auswirken durch dieses Freihandelsabkommen?
Das wird leider unserer Kenntnisstand überhaupt nicht verhandelt. Also es wäre ja auch möglich, ein gutes Freihandelsabkommen hinzubekommen, wo solche Kennzeichnungen zur Pflicht würden. Aber leider wird immer nur der niedrigste Ansatz genommen und das ist der USA, dass diese Produkte nicht gekennzeichnet werden müssen. Bisher haben wir die Sicherheit, dass sie noch nicht auf den europäischen Markt kommen, da sie nicht eingeführt werden dürfen. Aber das würde mit diesem Freihandelsabkommen einfach aufgeweicht werden.
Wo stehen eigentlich genau diese Verhandlungen im Moment? Also man hört immer, es wird gerade verhandelt, die Verhandlungen laufen. Aber wo stehen wir da eigentlich? Wie nahe ist dieses Freihandelsabkommen schon?
Ich habe Bedenken, dass da ziemlich Druck gemacht wird, dass ja Europa trotz der NSU-Problematik weiter verhandelt, was überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Das sind Hintertürverhandlungen. Da verhandelt der Handelskommissar der EU mit dem Handelskommissar der USA und nach außen dringt nichts. Auch die Abgeordneten im Parlament in Brüssel haben wenig Informationen darüber. Aber die Treffen laufen und es ist wichtig, es erstmal auch in die Öffentlichkeit zu bringen und diese Transparenz einzufordern.
Jetzt ist Landwirtschaft ja ein Thema, das irgendwie überall verhandelt wird. Also es gibt die großen Subventionen aus Brüssel. In der Bundesrepublik Deutschland ist Agrarpolitik eigentlich Ländersache. Dann gibt es aber auch trotzdem ein Bundesministerium für Landwirtschaft. Wieso ziehen Sie denn in Berlin durch die Gegend? Was haben Sie denn da für Ziele? Also sollten Sie vielleicht nicht eher in Stuttgart oder in Brüssel Ihre Forderungen vorbringen?
Unsere Demonstration wendet sich an die Koalitionäre der Großen Koalition, an Frau Merkel, an Herr Seehofer, an Herr Gabriel, die hier eine große Weichenstellung machen können. Erstmal haben sie eine große Stimme, eine wichtige Stimme in Brüssel, Also sehr viele der Agrarthemen, die in Brüssel verhandelt werden, macht Deutschland den Daumen hoch oder runter. Deswegen ist Berlin hier der richtige Ort. Und auch natürlich, was auf Länderebene entschieden wird, muss zuerst einmal von der Bundesregierung angestoßen werden. Wir werden aber auch bei der Demonstration vor dem Bundesrat vorbeikommen und unsere Forderungen an die Länder richten. Und wir kommen an der Vertretung der EU in Berlin vorbei. Das ist auch dieses Jahr neu, wo es um dieses TTIP gehen wird. Also uns ist es klar, dass es nicht nur auf der Ebene in Berlin verhandelt wird, aber ich denke, Berlin ist ein großer Player bei beidem.
Jetzt haben wir mit der neuen großen Koalition einen neuen Agrarminister, der frühere Innenminister Friedrich. Aus meiner Laienperspektive, jetzt hat er sich bisher nicht mit Agrarpolitik groß profiliert. Hat er da irgendwelche Kompetenzen schon vorgewiesen? Wie sehen Sie die Nominierung von Friedrich?
Ja, das ist kein Agrarspezialist. Das heißt ja erstmal nichts. Das gab es auch schon bei Frau Künast. Aber ich habe auch noch keine Fahrtrichtung von ihm gesehen. Der Koalitionsvertrag lässt alles offen. Auf der einen Seite setzt man sich für bäuerlichen Betrieben ein, was wir unterstützen finden und wo wir ihn gerne unterstützen möchte. Auf der anderen Seite soll aber der Export gefördert werden der deutschen Lebensmittelindustrie, der deutschen Agrarindustrie, was dem natürlich einfach widerspricht. Denn diese Mengen, diese Chargen produzieren große industriellere Betriebe. Wir werden sehen, wir müssen ihm auf jeden Fall Druck machen und ich glaube auch, dass er nicht viel entscheiden wird, ohne Horst Seehofer zu fragen.
Die von Ihnen angesprochene Exportfähigkeit der deutschen Landwirtschaft basiert ja unter anderem, also neben den Subventionen aus Brüssel, auch auf Lohndumping, das gerade hier in Deutschland, vor allem in der Landwirtschaft, um sich greift. Bei dieser Debatte um den Mindestlohn, den es jetzt während den Koalitionsverhandlungen groß gab, hieß es immer, die Bauernverbände sind gegen den Mindestlohn, weil dann keine Konkurrenzfähigkeit mehr da wäre und die Landwirtschaft praktisch zum Niedergang gehen würde hier. In Frankreich gibt es schon seit Jahrzehnten einen Mindestlohn und da gibt es auch noch Landwirtschaft. Wie stehen Sie zu dieser Sache? Sind Bauernverbände gegen Mindestlohn?
Ja, also in unserem Bündnis sind auch Bauernverbände, deswegen ist erstmal diese Alleinherrschaft des Bauernverbandes einfach nicht mehr gültig, wie es dasteht. Hier sind die Bioverbände, hier ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, hier sind die Betriebe der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Unsere Betriebe stehen ein für einen Mindestlohn. Es gibt sogar ein Bündnis zusammen mit Arbeitsloseninitiativen in Niedersachsen, die auf der einen Seite eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes fordern, also das und auf der anderen Seite existenzhaltende Löhne in der Landwirtschaft. Und deswegen sind bäuerliche Betriebe von diesem Mindestlohn eigentlich gar nicht so betroffen, da hier die Familie größtenteils die Arbeit macht. Hier sind eher große industriellere Betriebe betroffen, die auch Löhne bezahlen müssen. Eine Riesenauswirkung hat es im Schlachthofbereich. Hier herrschen wirklich vorindustrielle Situationen in Betrieben bei Oldenburg von Fion. Hier arbeiten Wanderarbeiter aus Osteuropa für Preise unter 5 Euro. Und die werden hier unter Werksverträgen angestellt und versuchen einfach diese Mindestlohndebatte auch darum zu umgehen. Und das muss verhindert werden. Deutschland darf hier nicht zum Lohndumping-Land Nummer 1 in Europa werden.
Die Demonstration findet am 18. Januar 2014 statt. Um 11 Uhr geht's los in Berlin. Wir hoffen, dass wir da über mehr als 10.000 Menschen den Weg nach Berlin finden. Vielen Dank an Jochen Fritz.
Bitteschön.
Die Proteste werden von einem breiten Bündnis getragen. So können im Vorfeld der Demonstration beim Incota-Netzwerk Sprechblasen gebastelt werden und im Anschluss werden in den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung heiße Suppe und hitzige Debatten serviert. Weiterführende Informationen finden sich unter dem Stichwort »Wir haben es satt« online. Unser nächster Beitrag weist ebenfalls auf anstehende Proteste hin. Es geht um den Public Eye Award, den Preis, der nie abgeholt wird. In 2 Wochen wird die Schweiz wieder zum abgeschotteten Tummelplatz für die Mächtigen dieses Planeten. Dann findet in Davos das Jahrestreffen des World Economic Forum, WEF, statt. Traditionell vergeben zu diesem Termin die beiden globalisierungskritischen Organisationen Erklärung von Bern und Greenpeace den sogenannten Public Eye Award, ein Schmähpreis für besonders arbeitnehmerfeindliche oder die umweltschädigende Großkonzerne. Derzeit kann über das Internet abgestimmt werden, wer Preisträger 2014 sein wird. Mit im Rennen sind die FIFA, die Rohstoffriesen Gazprom und Glencore und die Pharmakonzerne Syngenta oder Bayer. Über 100.000 Stimmen sind schon eingegangen. Könnten die Großkonzerne mit ihren Milliarden nicht einfach dieses Voting manipulieren? Das hat Michael Spahr bei Lilla Lukasch von Greenpeace nachgefragt.
Wir tracken diese Aufzeichnungen, das heißt jeder einzelne Klick auf der Seite. Also mehrfach Abstimmungen wurden wir bisher dadurch verhindert, dass jeder Computer nur einmal abstimmen durfte. Und diese Barriere ist eigentlich ziemlich schwer zu knacken. Wenn jetzt das doch irgendwie geknackt werden würde, dann würden sich Auffälligkeiten ergeben im Abstimmungsprotokoll. Und bei Verdacht würden wir dem gezielt nachgehen.
Dieses Voting für asoziale oder umweltschädlichende Firmen auf der ganzen Welt findet ja auch auf der ganzen Welt statt. Sie veröffentlichen auch, von wo verschiedene Menschen voten. Auffallend ist, die USA ist an der Spitze, dann Brasilien, Deutschland, Russland. Fast nicht gewotet wird von China, einer weiteren Großmacht. Wie erklären Sie sich die Länderverteilung?
Das ist eigentlich zufällig und da haben wir auch keine Macht darauf, weil wir Greenpeace und die EVB bieten eigentlich den nominierenden Organisationen, also NGOs der ganzen Welt, ihre Kampagnen so mit Public Eye zu pushen oder noch mehr zu pushen. Und wir bieten eigentlich nur die Plattform, aber die Public Eye Awards sind unabhängig. Wie das Voting verläuft, liegt dann schlussendlich bei der Stimme von der Öffentlichkeit. Und auch zum Teil, wie die einzelnen Organisationen selber halt ihre Nominierungen pushen. Und jetzt in diesem Fall denke ich auch, dass FIFA weit vorne liegt, zum Beispiel, weil in Brasilien ist es momentan ein sehr aktuelles Thema mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann Gazprom war sowieso schon jetzt ziemlich stark in den Medien. Also die Leute haben hier einen starken Wiedererkennungswert. Und von einigen Fällen, wie zum Beispiel Marvin Harvest, weiß man auch noch nicht so viel.
Auffallend ist dann auch im Moment an dritter Stelle, also zuoberst ist Gazprom, also der russische Rohstoffgigant, dann die FIFA, zwei äußerst bekannte Firmen, die für ihre Verfehlungen bekannt sind. Dann an dritter Stelle ist Syngenta, Bayer und BASF, weil die mitverantwortlich sind für das Bienensterben. Das ist ja eine Kampagne von Greenpeace. Ist das auch ein bisschen ein Kampagnenbarometer, dass Sie da sind? Sehen Sie in so einem Voting auch den Erfolg Ihrer Kampagnen?
Zum Teil sicher, weil Greenpeace ist eine große internationale Organisation und durch die Greenpeace-Kampagnen wurde man natürlich sehr stark aufmerksam auf Syngenta, auf Gazprom. Und das gibt hier in diesen Nominationen sicher einen kleinen Push. Den können wir nicht verhindern. Aber trotzdem möchten wir betonen, dass wir unabhängig sind und jeder hat die Möglichkeit auf der ganzen Welt, also jede NGO, jede Organisation, sogar eine Privatperson kann theoretisch eine Firma nominieren. Und diese Nominationen werden begutachtet von einer unabhängigen Instanz, der Institut für Wirtschaftsethik von der Universität St. Gallen. Plus haben wir eine unabhängige Jury, die den Jury Award wählt. Also schlussendlich entscheidet dann die Öffentlichkeit durch das Voting und die Jury den Preis. Aber klar, durch das, dass wir halt diese Greenpeace-Kampagnen in der Öffentlichkeit schon sehr bekannt sind, ist hier das abzulesen.
Der Preis wird anlässlich des WEF als eine Art Gegenveranstaltung zum WEF bekannt gegeben, welche dieser Firmen wirklich am meisten zu schmähen ist. Wie wird das dann jeweils, diesen Preis gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren, wie wird das dann am WEF aufgenommen? Kommen da direkte Reaktionen oder werdet ihr da schön ignoriert von den großen Konzernen, die am WEF vertreten sind?
Sagen wir so, die Preise werden nicht abgeholt. Und ich meine, Public Eye Awards hat in den letzten vergangenen Jahren doch zu einigen kleineren und größeren Erfolgen geführt. Meistens geben die Firmen das aber auch nicht zu, dass sie wegen diesem Public Eye Award jetzt ihr Verhalten ändern würden. Das ist meistens auch nicht mit der Fall. Meistens ist Public Eye Award ein Faktor mit, der öffentlichen Druck erzeugt und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam macht.
Antisemitismus im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Monika Schwarz-Friesell und Rehuda Reinhardt haben die verschriftliche Verbreitung antisemitischer Einstellungen untersucht und beschreiben deren Funktionsweise. Das war möglich, weil es genug Probanden gibt, wenn auch unfreiwillige, die Produkte ihrer Ressentiments an den Zentralrat der Juden in Deutschland und die israelische Botschaft schickten. 14.000 Briefe, Faxe und E-Mails haben die Wissenschaftler gesichtet, geordnet und analysiert. Zu ihren Recherchemethoden Monika Schwarz-Friesell.
Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Verhältnis von Antisemitismus und Sprache, weil sich Antisemitismus seit vielen Jahrhunderten über die Sprache manifest zeigt. Und ich war sehr unzufrieden mit der bisherigen Hauptmethode in der Antisemitismusforschung, die ja primär auf quantitativen Erhebungen, also Umfragen in der Bevölkerung basiert. Und man muss sich das so vorstellen, dass das eigentlich eine sehr begrenzte Methode ist. Man legt den Personen 4 Aussagesätze vor, die sie dann mit Ja, Nein oder Ich weiß nicht ankreuzen. Und diese Umfragen ergeben natürlich gar keinen Aufschluss über den natürlichen Sprachgebrauch und auch nicht über die wirklichen Einstellungen von Menschen mit antisemitischem Gedankengut. Und da haben wir uns überlegt, dass eben eine repräsentative große Korpusanalyse, also eine große Sammlung von Texten, die einschlägig sind zum Thema Juden und Judentum, doch wesentlich besser uns Einblick geben können in Gesinnungsantisemitismus, in Einstellungen, die sich ja über den Sprachgebrauch widerspiegeln und transparent gemacht werden. Und unsere Fragen waren, wie artikuliert sich heute eigentlich nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten der Aufklärungsarbeit nach der Erfahrung Auschwitz Antisemitismus? Und wer schreibt dem Zentralrat, wer schreibt der israelischen Botschaft, was sind das für Leute, was sagen sie über sich selber aus, wie artikulieren sie unter Umständen alte antisemitische Stereotype? Und da sind wir in der Tat zu signifikanten Ergebnissen gekommen.
Ja, soweit Monika Schwarz-Friesell, Professorin an der TU in Berlin, die eine Studie mit herausgegeben hat zu den aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus in Deutschland. Die Menschen, die an die israelische Botschaft schreiben oder an den Zentralrat der Juden in Deutschland schreiben, die sind meist aufgebracht. Sie müssen etwas ausdrücken, zum Beispiel ihre
unmächtige Wut, Empörung und unmäßigen Zorn.
Es geht ihnen zumeist um die
Verbrechen der Israelis und die freche Komplizenschaft des Zentralrats.
Und kein Wort scheint den Absendern ausreichend zu sein, um zu beschreiben, wie sehr sie leiden.
Ich bin fassungslos und tief erschüttert.
Um sich Erleichterung zu verschaffen, müssen sie die Juden zurechtweisen oder bestrafen, zum Beispiel, indem sie sie beschimpfen.
Ihr Judenschweine, ihr Kinderfresser, ihr Terroristen und Kriegsverbrecher. Ihr feigen Scheißhaufen, ihr Kindermörder, Kinderfresser, Organklauer, ihr Völkermörder und Kriegstreiber.
Einen Unterschied sehen die Forscher bei der Art der gefehlten Beschimpfungen.
Rattenpack, kranke, widerwärtige, ultrabrutale Wichser. Dreckeliger Jau zieht euch aus Palästina zurück, ihr stinkenden Parasiten. Der Jude ist kein Mensch, er ist eine Fäulniserscheinung.
Während rechtsradikale Schreiber eher mit Fäkalausdrücken um sich werfen, ist bei Linken anderes beliebt. Der Begriff zionistisch steht hoch im Kurs, gerne in Kombination mit Begriffen, die ein Unrecht bezeichnen. Andere, die von den Forschern als Antisemiten der Mitte bezeichneten, haben so eine Art Missionarsdrang.
Schämen sie sich.
Es gibt weniger offenen Hass, weniger Gewaltfantasien, stattdessen sind sie enttäuscht. Sie sehen eine moralische Verpflichtung, sie attestieren den Juden eine intellektuelle und moralische Schwäche. Sie treten als Lehrer, Richter oder Ratgeber auf.
Also zum einen waren wir sehr überrascht, als wir gesehen haben, dass nur 4% der Schreiber aus der rechtsradikalen Ecke kommen. Das hat uns persönlich auch sehr überrascht, weil ja nach wie vor der Satz gilt eigentlich, heute ist Antisemitismus primär ein rechtsradikales oder rechtes Phänomen. Das stimmt so nicht. Das sehen ja auch mittlerweile viele andere Antisemitismusforscher so. Also es gibt einen ausgeprägten linken Antisemitismus. Es gibt aber auch durchgängig seit Jahrhunderten eben den Antisemitismus der Gebildeten, der ja eigentlich maßgeblich war überhaupt für Judenfeindschaft und Antisemitismus. Denn der Antisemitismus kam ja erstmal von gebildeten Schreibtischtätern eigentlich oder von Kanzleien oder Kanzeln und wurde dann auf die Straße getragen. Und das sehen wir heute nach all diesen Jahrzehnten der Aufklärung erstaunlicherweise immer noch, dass 65% dieser Schreiber aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen. Und da ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz von sehr, sehr gut gebildeten, auch historisch bewanderten Akademikern, die trotz ihrer Kenntnis alte antisemitische Stereotype artikulieren und reproduzieren. Vom Stil her, von der Rhetorik her sind natürlich riesengroße Unterschiede zu erkennen zwischen rechtsradikalen Schreibern und gebildeten Akademikern. Das zeigt sich ganz konkret, dass bei Rechtsradikalen tatsächlich auch sehr, sehr vulgär artikulierte Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen vorherrschen. Diese bekannten Komposita wie Judenschweine, Juden sind alle Verbrecher, also generische Aussätze, in denen alle Juden kollektiv als dehumanisiert dargestellt werden, als Verbrecher, als rachsüchtige, entsetzliche, eklige Wesen, mit denen man nichts zu tun haben will. Also ein ganz vulgärer und brachialer Verbalantisemitismus, während die gebildeten Akademiker prinzipiell natürlich immer einleiten, ich bin kein Antisemit, aber, das ist wirklich einer der häufigsten Sätze, die wir in unserem Korpus gefunden haben. Und nach dem Aber kommen dann mehr rhetorisch ausgefeilte sprachliche Formen, oft in rhetorischen Fragen. Denken Sie nicht auch, dass die exzessive Gewalt in Ihrem Land zu viel Elend in der Welt führt? Und diese exzessive Gewalt, diese Frage wird dann beispielsweise an den Zentralrat der Juden gestellt und nicht an die israelische Botschaft. Also hier findet ja dieser Transfer statt. Deutsche Juden sind im Grunde genommen gar keine deutschen Bürger, sondern Israelis, und sie sind mitverantwortlich für das, was in Israel geschieht. Das ist eine antisemitische Übergeneralisierung. Oder ein Professor fragt den Zentralrat der Juden in Deutschland, entspricht die exzessive Gewalt in Israel womöglich der Traditionslinie ihres Volkes? Also Implikatur, das jüdische Volk hat eine gewalttätige Traditionslinie und die spiegelt sich jetzt in Israel wieder. Das sind indirekte Verbalantisemitismen von gebildeten Akademikern, die aber nichtsdestotrotz natürlich alte, tradierte judiophobe Stereotype mit sich bringen.
14.000 Briefe, die Deutsche an den Zentralrat der Juden und an den israelischen Botschafter geschickt haben, das ist das Material von Monika Schwarz-Friesel und Yehuda Reinhardtz, ihr Material für das Buch Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Ein Buch, was auch ganz klar macht, dass Antisemitismus keine skurrile Randerscheinung ist einer sich ganz normal entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. Nein, die Gesellschaft selbst ist antisemitisch strukturiert. Der Antisemitismus und die Moderne, die gehören unauflöslich zusammen. Auch deswegen ist es durchaus sinnvoll, eine Forderung nach einer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft aufzustellen, ohne die eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zwecklos erscheint.
Weil eben gerade auch Bildung nicht unbedingt ein Garant ist, wie wir ja gesehen haben in unserer Studie, doch trotzdem darf man natürlich nicht aufgeben. Und ich denke, es ist wichtig, verschiedene Dinge mehr und mehr in das kollektive Bewusstsein von Menschen zu bringen. Nämlich A, dass Antisemitismus etwas ganz Besonderes ist und tief verwurzelt ist im abendländischen Denken und Fühlen. Also wir haben zum Beispiel auch sehr die emotionale Dimension von Antisemitismus in unserem Buch ja betont, dass die Leute schreiben, als ob es um ihre eigene Existenz ginge, was ungewöhnlich ist. Bei normalen Vorurteilssystemen finden wir das nicht. Dass die Leute sich verabschieden von der falschen Hypothese, dass Antisemitismus vor allem ein rechtsradikales Phänomen ist und dass man wesentlich mehr Aufklärungsarbeit machen muss mit neuen Erkenntnissen und neuen Prämissen und nicht immer nur sagen, naja, das ist ein historisches Phänomen oder es ist ein rechtsradikales Phänomen oder es ist ein Phänomen, was wir ja auch bei Islamophobie oder bei Homophobie oder bei Frauenfeindschaft finden. Das sind Dinge, die eher verschleiern und kontraproduktiv für eine Aufklärungsarbeit sind.
Ja, soweit Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin, die zusammen mit Yehuda Reinhardtz vor ein paar Monaten ein Buch veröffentlicht hat. Das Buch Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Einziges Manko des Buches, der Preis. 77 Euro.
Also das bedauern wir auch sehr, aber es gibt ein Hoffnungszeichen. Wir wollen auf jeden Fall eine preisgünstige Taschenbuchausgabe so schnell wie möglich auch auf den Markt bringen. Und beispielsweise ist jetzt in Arbeit auch eine wesentlich kostengünstigere englische Ausgabe. Also wir arbeiten dran, dass dieses, wie wir auch denken, wichtige Aufklärungsbuch für einen günstigeren Preis zu bekommen.
So, unserem letzten Beitrag. Spanien, PP lanciert reaktionäres Abtreibungsrecht. Als Weihnachtsgeschenk für die katholische Kirche kredenzte die postfaschistische PP, die in beiden Häusern des spanischen Parlaments über eine Mehrheit verfügt, ein durch und durch reaktionäres Abtreibungsgesetz. Unverzüglich gab es quer durch Spanien, aber auch darüber hinaus Proteste, vor allem von Frauen. Warum die PP jetzt das Gesetz lanciert? Hierzu Einschätzungen des freien Journalisten Ralf Streck.
Was beinhaltet dieses Gesetz und gegen die Frauen schon protestiert haben? Ganz spontan. Was beinhaltet
es
genau?
Ja, nicht nur die Frauen, ne? Ja, ja. Das ist ja international so ein kleiner Sturm entbrannt. Sogar die französische Regierung hat sich mit einem Brief an die spanische Regierung gewendet. Also was denn das jetzt nun sei? Ja. Das Gesetz fällt noch weit hinter ein Gesetz von 1985 zurück. 1985 gab es so ein Gesetz, das so eine kleine Fristenlösungsregelung hatte. Dieses Gesetz schafft praktisch das Recht auf Abtreibung ab. Dazu muss noch erwähnt werden, dass ja die Sozialisten vor 3 oder 4 Jahren das Abtreibungsrecht sehr weit liberalisiert hatten in Spanien. Selbst junge Frauen ab 16 konnten ohne die Einverständnis ihrer Eltern dann abtreiben mit einer relativ weitreichenden Fristenregelung. Das war natürlich klar, dass das den Postfaschisten der Regierung und der katholischen Kirche ein großes Dorn im Auge war. Was aber jetzt sehr stark empört, ist halt, dass praktisch jegliche Fristenregelung abgeschafft wird, dass es Abtreibung nur noch geben soll in ganz, ganz besonderen Ausnahmefällen und dann müssen zwei verschiedene Ärzte, und das dürfen keine Ärzte des Vertrauens der Frau sein, sondern also weder Hausarzt noch sonst irgendwer, müssen bestätigen, dass eine schwere Gefahr für die Gesundheit der Frau vorliegt. Nur dann kann noch abgetrieben werden. Also das geht so in die Richtung von den harten Abtreibungsgegnern Irland, Malta und Polen.
Ja, die Postfaschisten haben ja in beiden Kammern eine Mehrheit. Das ist ja offensichtlich etwas, was sie ihrem Klientel, namentlich in ihren unterstützenden Klientel, offensichtlich jetzt erfüllen worden. Ich habe schon gesagt, es hat sofort spontane Proteste in fast allen spanischen Städten, glaube ich, gegeben.
Ja.
Von Frauenorganisationen, allerdings hauptsächlich, muss man jetzt mal einfach dazu sagen, weil du gesagt hast, die französische Regierung hat auch gefragt. Aber
ja. Das sind also nicht nur von Frauenorganisationen. Ja. Also das geht breit durch alle Bevölkerungsschichten. Diese konservativen nationalistischen Parteien im Baskenland, in Katalonien, sind gegen dieses Gesetz. Es sind auch Teile der eigenen Partei innerhalb der Postfaschisten ist gespalten und stellt sich gegen dieses Gesetz. Da ist eine Frau, die ist eigentlich sehr rechts in der Partei, ist die Chefin der Regionalregierung der Partei in Madrid. Cifuentes heißt die. Also was zum Beispiel Beschneidung von Demonstrationsrecht und so angeht, da ist die immer ganz vorne mit dabei. Aber da sie halt auch wohl Frau ist, hat sie wohl eingesehen, dass das wohl in der eigenen Partei ein bisschen zu weit geht. Dann gibt es Leute wie der Regionalchef in Galicien, der ist eigentlich auch ein ziemlich weit rechts außen stehender, der auch gegen dieses Gesetz ist, weil es eben sehr weit zurückfällt. Und es ist ja auch so, dass mittlerweile sich ja der Wind in der katholischen Kirche ein bisschen geändert hat mit einem neuen Papst, der ja auch nicht mehr so dramatisch an diese Frage rangeht. Also da sitzen halt wirklich noch diese, was wir hier in Spanien in der Diktatur, die nationalkonservativen Kräfte, nationalkatholizistischen Kräfte, die da am Wirken sind, also die sich so die Bälle zuspielen zwischen Opus Dei, die ja zum Teil mit in der Regierung drin sitzen, Mitglieder vom Opus Dei, die rechtesten Teile in der katholischen Kirche, und die haben das jetzt durchgesetzt. Und mir scheint eher, es geht darum, von der wirtschaftlichen Misere abzulenken. Die tun ja immer noch so, als wäre die wirtschaftliche Situation das Ergebnis der Sozialisten. Fakt ist aber, die haben die Macht vor 2 Jahren übernommen, die Arbeitslosigkeit ist seitdem enorm gestiegen, die Staatsverschuldung kriegen sie auch nicht in den Griff. Es sieht einfach fatal aus.
Das eben gehörte Interview führte Michael vom Radio Dreieckland aus Freiburg. Und damit endet unser ZIPFM-Nachrichtenmagazin für heute. Die Sendung und alle Einzelbeiträge könnt ihr unter freie-radios.net nachhören. Das nächste ZIP erscheint dann am kommenden Dienstag. Für heute verabschiedet sich aus der Berliner Redaktion Kathi Nicke. Thank you.